Der Dana Business Podcast. Unternehmen stärken. Der Podcast mit Alice Dana. Sie gibt Antworten auf Business- und Leadership-Fragen.
In meiner heutigen Podcast-Folge möchte ich gerne über das Thema Vertrauen gewinnen sprechen.
Der Status quo.
Im letzten Podcast habe ich darüber geredet, wie wichtig es ist, dass Führungskräfte den Mitarbeitern vertrauen. Frei nach diesem Konzept der absoluten Akzeptanz, dass Dinge anders gemacht werden, als ich sie tun würde. Und dafür braucht es natürlich das maximale Vertrauen in die Mitarbeitenden, dass es dann auch gut ist. Das ist natürlich vielen Führungskräften klar und immer wieder werde ich aber auch nach der anderen Seite gefragt, nämlich wie kann ich es als Führungskraft schaffen, dass auch die Gegenseite mir vertraut, dass mein Team mir vertraut. Sehr häufig, wenn diese Frage fällt, dann gibt es Geschehnisse in der Vergangenheit. Also nicht selten ist zum Beispiel eine Führungskraft neu in einem Team gekommen, in dem vorab es viele Wechsel gab seitens der Führung. Also oft höre ich Aussagen wie, naja, das Team, was ich jetzt übernommen habe, hat in den letzten 3 Jahren 6 Führungskräfte gesehen oder gar schon länger überhaupt keine Führungskraft mehr gehabt. Und Chef, der dann interimsmäßig die Führung übernommen hat, aber die Aufgabe mittelprächtig gut übernehmen konnte, einfach weil zu viele andere Themen auch auf dem Tisch lagen. Das heißt, dass vielleicht Entscheidungen zu lange hingehalten wurden, nicht getroffen wurden und das Team eben sich nicht auf irgendeine Form der Führung verlassen konnte. So habe ich zum Beispiel auch im Coaching gerade eine junge Führungskraft, der genau vor dieser Herausforderung steht. Plus, dass er auch noch als Vater von 2 Kindern seine Arbeitszeit reduziert hat, was in dem Unternehmen sowieso schon, ich sag mal, was ganz Neues ist, dass auch ein Vater aufgrund von Familiensituation die Arbeitszeit reduziert. Gespiegelt bekommt er entsprechend vom Team, dass auf der einen Seite eben ja sowieso seit Jahren nichts von der Führung zu erwarten ist, weil eben die Führungskraft dauernd gewechselt hat und das auch noch so ein Führungsvakuum gab. Plus, dass wenn er auch noch nicht mal Vollzeit arbeitet, er ja eh gar nicht genug Zeit fürs Team hat. Das heißt, da ist eh schon gar kein Grundvertrauen erstmal da. Verschärft wird die Situation auch noch dadurch, dass das Team verteilt in Subteams in ganz Deutschland sitzt. Wie kann man in einer solchen Situation Vertrauen aufbauen?
Der Ansatz.
Ganz wichtig für das Vertrauen ist natürlich immer wieder auch zu schauen, in welcher Form habe ich überhaupt Kontakte zu meinen Mitarbeitenden. Das heißt, welche Meetingstrukturen gibt es? So etwas schaue ich mir in einem Coaching, in einem solchen Fall natürlich auf jeden Fall an. Nicht selten merke ich, dass es zum Beispiel zwar auf jeden Fall Joe Fixes gibt, aber immer nur mit dem Gesamtteam. Dass man dann eben zum Beispiel mal schauen muss, ist es nicht sinnig, auch One-on-Ones zu führen und eben mit den Einzelnen wirklich besser connecten zu können. Weil Vertrauen entsteht natürlich darüber, dass man sich als Menschen kennenlernt und eben nicht nur in der Funktion. Besonders wichtig ist es dann auch noch, wie gestalte ich Meetings gerade in dieser speziellen Situation, in der ja viele Führungskräfte gerade sind, auf Distanz zu führen. Das heißt, dass Vertrauen eben nicht unbedingt aufgebaut wird über die Summe der Zeit, die ich mit einer Person verbringe, sondern über die Häufigkeit der Kontakte. Sprich, wenn ich alle 2 Wochen ein einstündiges Jour-Fix mache mit dem Gesamtteam, dann sehen mich die Mitarbeitenden in der Summe der Zeit 1 Stunde, aber in der Menge an Kontakten genau 1-mal in 2 Wochen. Hier macht es viel mehr Sinn, gerade wenn ich auf Distanz führe, eher kürzere Meetings zu organisieren in einer häufigeren Taktung, weil ich dann auf eine höhere Frequenz bei den Kontakten komme. Das macht für viele einen enormen Unterschied und trotzdem muss ich in der Summe nur 1 Stunde investieren. Diese Summe der Kontakte, die kriege ich halt, wenn ich vor Ort sitze mit einem Team, viel schneller hin. Ne? Das heißt, ich sehe ja jemanden dann nicht nur im Meeting, sondern wir laufen uns auf dem Gang über den Weg, wir stehen zusammen in der Kaffeeküche, wir sehen uns beim Mittagessen und, und. Da komme ich ganz schnell auf eine hohe Kontaktfrequenz und kann dann einstündige Meetings machen. Führe ich auf Distanz, muss ich eben diese Kontaktfrequenz organisieren ein bisschen mehr. Ganz wichtig sind dann natürlich auch die informellen Kontakte. Das heißt, dass ich als Führungskraft immer wieder zeigen muss, dass ich wirklich die Menschen wahrnehme dahinter, die Mitarbeitenden nicht nur in ihrer Funktion sehe. Und auch das ist natürlich vor Ort wesentlich leichter, mal zu jemandem hinzugehen, zu quatschen, wie geht's dir, wie war dein Wochenende und so weiter. Auf die Idee kommt man, wenn man auf Distanz führt, natürlich auch nicht immer unbedingt. Das heißt, auch hier ist es total wichtig, ohne unbedingt einen Arbeitsanlass zu haben, Kontakte zu suchen und eben so einen informellen Austausch zu gestalten und eben wirklich eine Konnektion zu bekommen zu den Menschen und nicht nur zu Mitarbeitenden. Dann kann es sinnig sein, einen gewissen Zynismus auszuhalten. Das heißt, wenn eben, wie in dem Beispiel, was ich eingangs geschildert habe, dieses Vertrauen fehlt, hören Führungskräfte eben sehr häufig Sachen wie, naja, wie soll es diesmal anders werden? Dich sitze ich auch noch aus, in einem halben Jahr haben wir doch sowieso schon wieder die nächste Führungskraft. Das ist natürlich ein Zynismus, der basiert auf Erfahrungen mit Vorgängern von mir. In dem Moment, wo ich als neue Führungskraft all das aber persönlich nehme, reagiere ich darauf und damit gebe ich gefühlt dem anderen in der Kommunikation irgendwie recht, weil ich mich dagegen wehre, weil ich mich verteidige und der andere kriegt das Gefühl, naja, warum musst du dich so verteidigen? Planst du schon in einem halben Jahr wieder zu gehen? Das heißt, diesen Zynismus, der ja auf Erfahrungen gründet, die vor meiner Zeit gesammelt wurden, den einfach auch mal durchlaufen zu lassen, zu ignorieren und zu wissen, es hat nichts mit mir zu tun. Weil dann kann man wesentlich gelassener mit diesen Dingen umgehen und das Vertrauen kann anfangen zu wachsen, weil ich mich eben nicht in die Verteidigung bringe und damit nicht dem anderen signalisiere, du könntest recht haben. Ganz wichtig ist es auch, diesen alten Erfahrungen zuzuhören. Das heißt, zuzuhören, was war denn da? Was hat dich genau gestört? Was wünschst du dir anderes? Und so wirklich ganz klar die Erwartungshaltung vom Team einzusammeln. Ich nenne das immer so Erwartungsklärungsgespräch. Ist immer wichtig, wann immer ich eine neue Position als Führungskraft annehme. Aber in einer solchen Situation, wo das Vertrauen zwischen Führung und Team so zerrüttet ist, umso wichtiger. Das heißt, wirklich zu lernen, was brauchen die Mitarbeitenden und diesen Zynismus darin für eine Weile zu überhören und wirklich zuzuhören, um dann eben auch zu entscheiden, wo sollte ich als erstes einen Impact setzen? Worauf sollte ich als erstes Wert legen, um dann über kleine Änderungen auch wirklich eine Verbesserung zu erzielen, sodass das Team merkt, oh ja, da kann ich mich drauf verlassen. Damit das Team sich aber verlassen kann, ist es natürlich auch total wichtig, absolut verbindlich zu bleiben. Das heißt, dass ich nicht nur Verbindlichkeit darin lege, was ich verändere, das dann auch wirklich zu tun und auch zu kommunizieren, sondern im Zweifel sogar offen und ehrlich auch mit den Punkten umzugehen, die eruiert wurden, als man sollte sie mal anpacken, wenn ich sie nicht sofort anpacken kann oder gerade noch keine Lösung bieten kann. Weil wenn ich dem Team viel zugehört habe und vielleicht sogar auch das Team geschafft habe, ins Boot zu holen und gemeinsam die Themen zu eruieren, die angepackt werden müssten, dann entsteht natürlich die Erwartungshaltung, so jetzt passiert ganz viel und dann ist die Enttäuschung groß, wenn halt nur ein, zwei Sachen umgesetzt werden. Das heißt, die Verbindlichkeit muss ich auch da reinsetzen, dass ich kommuniziere, was ich anpacken werde und was ich jetzt gerade wahrscheinlich nicht schaffen werde. Aber dann ist auch die Enttäuschung nicht groß, weil ich es angekündigt habe. Umso mehr kann man sich dann fokussieren auf die Themen, die ich angepackt habe und kann mich daran messen lassen. Das heißt, eine Verbindlichkeit reinzusetzen, wenn ich Zusagen gebe, dass ich etwas verändere, dann auch wirklich dran zu bleiben, Rückmeldung zu geben und da im Gespräch zu bleiben, aber genauso verbindlich zu sein über die Themen, die ich eventuell noch nicht anpacke. Das heißt, diese Klarheit ist der Schlüssel zu Vertrauen.
Die Lösung.
Wenn ich zurückkomme auf das Beispiel meines Coaches, der ja einen ganz besonders schweren Stand hatte, weil eben zum einen das Team ganz schlechte Erfahrungen vor ihm gesammelt hat, viel Führungswechsel hatte und ein Führungsvakuum plus dezentrales Team plus als Vater sich in der Arbeitszeit zu reduzieren und damit Vorurteile auch provozieren. All das haben wir dann eben genau anhand dieses Ansatzes gemeinsam strukturiert. Das heißt, wir haben geschaut, welche Meetingstruktur macht Sinn. Vorher hatte er immer Meetings mit dem Gesamtteam aus allen Standorten in Deutschland und wir haben gesehen, dass die Probleme aber oft unterschiedlich sind, die Themen ein bisschen unterschiedlich sind und er hat angefangen, mehr in Subteams die Job Fixes zu organisieren und im Großteam nicht mehr ganz so häufig. Was er auch gemerkt hat, was wir auch rausgearbeitet haben, in meinen Augen sind hybride Meetings oft die schlechteste Variante. Also entweder schaut man, dass man alle Leute live vor Ort hat, weil sich dann alle gleich involvieren können. Oder aber, wenn das nicht geht, eventuell Meetings auf komplett online umzuschalten und nicht 3-4 Leute live vor Ort zu haben und andere zugeschaltet. Weil diese Konnektion ist schwierig. Meistens entstehen Subgespräche zwischen denen, die gemeinsam im Raum sitzen. Das bekommen die, die online zugeschaltet sind, dann nicht so mit. Und da kann es sinnig sein, auf komplett online zu schalten, um allen die gleiche Voraussetzung in dem Meeting zu bieten. Auch das hat er umgesetzt. Das heißt, er hat einmal im Monat alle live vor Ort geholt, sodass wirklich alle beisammen waren und da auch so ein bisschen Team-Events daraus zu machen, sodass das Team mehr zusammenwachsen konnte. Alle anderen Meetings hat er auf komplett online verlagert. Dann hat er angefangen, kleine Telefonate ohne direkten Arbeitsauftrag zu führen. Das heißt, Einzelne immer wieder auch anzurufen, zu schauen, hey, was treibt dich gerade um, wie geht es dir, um so die Kontaktfrequenz zu erhöhen und eben dieses Informelle besser abdecken zu können. In einem Workshop haben wir gemeinsam erarbeitet, welche Themen sollten angegangen werden. Und da hat er es wirklich geschafft, das Team gut einzubinden und er hat mit mir gemeinsam eine Workshop-Struktur entwickelt, mit der er es auch geschafft hat, dass innerhalb des Workshops zumindest im Laufe der Zeit die Leute angefangen haben, sich zu öffnen und eben auch wirklich ihre Themen zu benennen. Dann hat er gut reflektiert, was den meisten Impact hat, also womit er wirklich beginnen sollte und hat sehr gut auch geschafft, das Ganze zu kommunizieren. Inzwischen ist das Coaching ein Jahr in etwa her und das Vertrauen konnte massiv wachsen und inzwischen hat er da eine sehr gute Zusammenarbeit mit seinem Team gefunden, obwohl er die Arbeitszeit nach wie vor reduziert hat und da für sich eine sehr, sehr gute Balance geschaffen hat.
Der Dena Business Podcast. Unternehmen stärken. Ist der Führungskräfteimpuls und Management-Input mit Gedanken für die Zukunft. Für weitere Informationen und Fragen finden Sie uns im Internet unter www.dena.academy.